Hello again, Weinstein Podcast, Folge Nummer 14. Mein Name ist Jan, ich darf euch herzlich begrüßen zur neuesten Folge des Weinstein Podcasts. Letzte Woche behandelten wir das wunderschöne Weinbaugebiet der Mosel. Diese Woche sind wieder zwei Flüsse dran, und zwar die Nahe und die Ahr. Zwei relativ kleine Weinbaugebiete. Kennt ihr die überhaupt? Ich hoffe ja, ansonsten entgeht euch was. Wenn ihr sie nicht kennt, umso besser, dann lernt ihr ein bisschen mehr heute. Zwei Stück in einer Folge zusammengepackt. Ich hoffe, ihr habt Spaß und wir hören uns gleich. Yes, zurück, etwas erkältet leider, wie Ende September scheinbar üblich, Mitte September, Entschuldigung, viele Leute hat es erwischt. Deswegen werde ich diese Folge vielleicht auch wieder auf Weinproben verzichten. Ich guck mal, ich nehme das relativ früh auf, ob ich es noch schaffe, vielleicht meine Geschmacksknospen wieder zu erlangen. Schön wär's, dann könnte ich noch ein paar Weine probieren und euch präsentieren. Warum habe ich mich für Ahr und Nahe entschieden? Gut, wir waren schon bei der Mosel. Da ist die Eifel fast schon integriert, Eifel-Hunsrück. Und die Ahr entspringt in der Eifel, bevor sie dann in den Rhein fließt. Da dachte ich, das könnte man auch ganz gut verbinden, zumal hier auch wirklich nicht nur Riesling zum Tragen kommt. Und daher kleine Abwechslung. Plus, man kann zwei Weinbaugebiete in eine Podcast-Folge packen, da die beiden relativ klein sind, die Weinbaugebiete. Nichtsdestotrotz, sie sind nicht zu verachten, genauso wie die Winzer, die dort ihr Unwesen treiben, und natürlich die Weine, die dort gekeltert werden und ja, schon in manchem Restaurant, zu manchem Superessen oder generell auch mal zu Hause zu einem wunderschönen Abenden beigetragen haben. Deswegen möchte ich nicht, dass das zu kurz kommt, und werde mich zuerst der Ahr, dann der Nahe widmen. Ja, und wie so oft in Deutschland, vor allem im Hunsrück und Eifel, ist festzustellen, dass schon die Römer in dem Weinbaugebiet der Ahr waren. Und zwar findet sich in Ahrweiler eine große römische Villa. Also die Römer waren schon irgendwie da und haben Weinbau betrieben. Erste urkundliche Belege gibt es da aber erst seit 770, dass da Weinbau betrieben wurde. Aber ja, wie gesagt, der Weinbau an der Ahr, den gibt es schon lange. Und ich würde sagen, was die Weinbauerzeugung angeht, die Weinerzeugung und die Weinwirtschaft, ist die Ahr vor allem auffällig geworden in den 1990er Jahren, in denen wirklich beeindruckende Spätburgunder von der Ahr erstmal auf den Radar kamen, auf den Radar vieler internationaler Weintrinker, weil hier nicht mehr die dünnen, blassen, süßen Rotweine erzeugt wurden, für die ja zum Beispiel auch deutscher Rotwein generell leider bekannt wurde. Das schlechte Image galt ja lange. Viele von euch oder viele Rotweintrinker generell sagen ja, deutscher Rotwein, der taugt nichts. Das ist natürlich so nicht richtig. Das hängt immer noch ein bisschen an diesem schlechten Image von damals, was die Ahr auch wirklich gut mitgeritten hatte. Da kamen busseweise die Leute an, für süßen, billigen Rotwein zu saufen. Das hat sich seit den 1990er wirklich geändert, denn in den 80er Jahren hat man gemerkt, dass man einen Umschwung leisten muss, obwohl das wirtschaftlich schon profitabel war. Ich meine, der Aufwand war nicht groß und die Leute kamen trotzdem. Aber viele Pioniere der Ahr, wie zum Beispiel Meier Nökel, Deutzerhof und Jean Stodden, haben da wirklich Pionierarbeit geleistet und in den 80er Jahren die Ahr wirklich nach vorne gebracht, indem die Qualitätsweine hergestellt haben, indem die den Umschwung auf trockene Weine in Deutschland erkannt haben und dementsprechend reagiert haben und wirklich Burgunder-Klone genommen haben, Barrique-Fässer in die Keller gebracht haben und wirklich angefangen haben, Burgunder-Style Pinot Noir herzustellen. Entschuldigung für den Stotterer. Spätburgunder herzustellen. Ha, viel einfacher. Ja, also die Ahr selbst entspringt der Eifel, fließt in den Rhein. Und wirklich interessant für den Weinbau ist eher die Mittel- und die Unterahr. Also zwischen Altenahr und Walpforzheim, das ist so die Mittelahr. Und zwischen Ahrweiler bis Heimersheim finden wir die Unterahr. Das ganze Gebiet ist nicht länger als 25 Kilometer, also ein relativ kleines Weinbaugebiet. Wir finden am linken Ufer vor allem die Weinhänge, die guten Hänge, die alle Südlage haben. Denn wir sind hier wirklich noch ein Stückchen nördlicher. Da brauchst du schon die Wärme. Vor allem, wenn man Spätburgunder anbaut, Rotweine anbaut, dann ist das schon vonnöten. Also wie gesagt, linkes Ufer, nach Süden gerichtete Weinberge. Grundsätzlich geht das Weingebaugebiet von Altena bis Lohrsdorf. Die größte Stadt ist wohl Bad Neuenahr und das liegt zwischen Koblenz und Köln, wenn man auf der Karte guckt. Vielleicht in Richtung, ein Tickchen näher Richtung Koblenz als nach Köln. Aber wenn man Luftlinie gehen würde, würde es dazwischen liegen. Besonders fürs Terroir ist, dass wir hier auch viele Steilhänge haben. Harte Handarbeit ist hier auch wieder nötig. Wir finden viel Schiefer und Grauwacke, was Sonne speichert, ja. Was natürlich sehr wichtig ist, das sehen wir an der Mosel auch. Das bisschen Sonne, das wir hier abbekommen, hilft nicht mehr so viel. Da brauchen wir schon gute Böden, die die Sonne speichern und die Reben mit Wärme versorgen. Das macht Schiefer. Wir haben trotzdem relativ hohe Temperaturen für die nördliche Lage. Nicht nur wegen des Schiefers, sondern auch, weil das Mesoklima an der Ahr durch eben den Fluss und die Weinberge relativ mediterran ist. Wir kriegen hier doch ein gutes Klima hin. An der Mosel ist es nicht ganz vergleichbar. Da ist der Fluss einfach ein bisschen auch zu breit, die Täler ein bisschen breiter. Aber an der Ahr, durch die vielen Steilhänge, kriegen wir ein ganz gutes Klima hin. Das verbessert sich natürlich durch die Klimaerwärmung, die ich auch im letzten Podcast schon erwähnt habe. Zum Boden an der unteren Ahr finden wir mehr Lössboden. Das spricht ein bisschen für reichere Weine, ein bisschen saftiger. Ja. Während wir, wie gesagt, weiter an der Mittelahr doch mehr Schiefer haben, was ein bisschen filigraner, mineralischere Weine hervorbringt. Die ganze Ahr hat etwa 550 Hektar Rebfläche und ganze, sage und schreibe, 85% davon sind mit Rotwein bepflanzt. Spätburgunder vor allem. Wir haben hier den Cool Climate Burgunder Style. Ich meine, Deutschland ist einfach Cool Climate noch. Das müssen wir, da gibt es kein Wenn und Aber. Und an der Ahr ist das keine Ausnahme. So warm wie in der Pfalz wird es hier nicht. Deswegen Burgunder angehauchte Cool Climate Spätburgunder. Sehr tolles Kirscharoma, bisschen Cranberry. Die Weine hier sind erdiger. Wir finden auch natürlich Gewürze dran, ein bisschen Zimt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses chinesische Allspice-Gewürz. Ich glaube, das ist 7 Gewürze drin. Oder wie heißt das denn in Deutschland? Ich glaube, das ist 7 Gewürz oder so. Also wenn ihr mal im Gewürzregal schaut, da sind ganz viele Sorten drin. Es gibt so ein frisches, ich glaube, da ist auch Anis drin. Deswegen hat das so einen leicht frischen Charakter. Sowas kommt da viel raus. Ja? Neben Spätburgunder finden wir auch Frühburgunder, der ein bisschen früher reift. Und Portugieser. Wie gesagt, 85% Rotwein. Ökonomisch ist die Region weiterhin schwierig. Wir finden hier, ähnlich wie an der Mosel, die Steilhänge, die viel harte Arbeit erfordern. Was natürlich Geld kostet und deswegen ist auch die, sind die Winzer, die Betriebe auch noch im Rückgang betroffen. Aber trotzdem versuchen die Winzer hier auf Qualität zu gehen, anstatt die Billigmasse zu produzieren, die es früher gab. Und das ist natürlich sehr lobenswert. Viele Winzer haben auch den Generationswechsel eingeleitet. Also es fehlt nicht an jungem Blut. Trotzdem ist die Weinregion eine schwierigere und hat deswegen auch nicht so den Zuwachs, den vielleicht ja, Weinregionen mit leichteren Bedingungen hätten. Ne? Winzer, die erwähnenswert sind, danach wurde ich auch schon mal gefragt, für die A sind definitiv, wie schon eben erwähnt, die Pioniere Meier-Nökel, Deutzerhof und Jean Stodden. Das sind Weingüter, die wirklich sehr bekannt sind, viel geleistet haben für die Region. Jean Stodden ist, glaube ich, der bekannteste. Meier-Nökel kennt man auch. Stodden findet man in vielen Restaurants. Ich glaube, ich habe den in einem Podcast, habe ich den Spätburgunder 2016 oder was, 14, glaube ich, schon mal vorgestellt. Wenn ich mich täusche, bin mir eigentlich relativ sicher. Der hat schon schön Reife, der war schon leicht marmeladig, total lecker. Den hatte ich auch beim Essen irgendwo getrunken, auf Empfehlung des Haussommeliers hin. Total toller Wein. Also von der A kommen wirklich Spitzen-Spätburgunder. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn ich heute überlege, wo kaufe ich mir einen Spätburgunder aus Deutschland, dann steht die A ganz weit oben. Hier wird wirklich geiles Zeug gemacht und die Flaschen gefüllt. Das lohnt sich definitiv, da mal eine Flasche zu kaufen und ja, nicht nur beim Essen aufzureißen, auch mal so. Wenn man sagt, ich habe Freunde da, wir trinken was Gutes. Da gibt es wirklich sehr leckere, gut fließende Spätis, aber wir haben auch komplizierte Spätburgunder, die sich erst nach 2, 3 Gläsern vielleicht wirklich einem eröffnen, was wirklich spannend sein kann. Weitere Weingüter sind Dernauer Pfarrwingert. Das haben wir, also in Dernau ist der Pfarrwingert, das ist eine der besten Lagen, nicht Weingüter, Entschuldigung. Denn im Altenaer die Lage Eck und Rechen der Herrenberg, das waren so die Megaweine damals von der A in den 90ern, als die A wirklich aufs Parkett kam. Also wenn ihr diese Lagen auf den Weinen seht, zuschlagen, wird nicht günstig werden, aber sind legendär. Dernauer Pfarrwingert, Altenaer Eck und Recher Herrenberg. Weitere gute Lagen sind das Maischosser, der Maischosser Mönchberg, das Ahrweiler Rosental und Bad Neuenahr Sonnenberg. Weitere Weingüter, die man sich merken sollte, sind Nelles, Adenauer und Kreuzberg. Die stehen auf jeden Fall auch weit oben auf der Liste. Die Liste ist jetzt nicht so lang wie an der Mosel, aber das sind so die bekanntesten Winzer, die man sich auf jeden Fall merken sollte, wenn man denn Weine von der Art trinken möchte. Was ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Nochmal hier ein Appell, Spätburgunder von der A sind große Klasse und sollten auf jeder Liste der deutschen Weintrinker vorkommen. In jedem Keller sollte man eine Spätiflasche liegen, finde ich. Kommen wir nun zur Nahe. Nahe gibt es auch schon länger. Ich so richtig seit dem 20. Jahrhundert auf jeden Fall auf der Karte. 1901 wurde nämlich vom preußischen Landvermesser, wurden hier schon die Lagen an der Nahe klassifiziert. Später kam der VDP und hat genau diese Klassifizierung dann herangezogen, um die Lagen zu bewerten. Seit 1930 ist auch die Nahe ein unabhängiges Weinbaugebiet und seit 1980 gibt es hier auch so eine Art Privatisierung. Sprich, bis 1980 war das Staatsweingut, das auf die Preußen zurückging, das führende Weingut an der Nahe. Nun gibt es aber einige private Winzer, die hier das Renommee abgraben und schon, ich sag mal, auch wirklich noch renommierter sind mittlerweile seit den 80ern. Auch das Weingut, das Staatsweingut, wird nun mittlerweile privat geführt und zwar unter dem Namen Gut Hermannsberg, Keller und Renommee. Genau. Was macht die A so besonders? Man kann sagen, sie liegt zwischen drei weiteren großartigen Weinbaugebieten und zwar zwischen Mosel, Rheinhessen und Rheingau. Und damit kann man das schon mal ganz gut einordnen, finde ich. Südöstlich von Mainz fließt die Nahe dann in den Rhein und ja, dabei finden sich die Weinberge allerdings nicht an der Nahe selbst. Das unterscheidet jetzt das Weinbaugebiet, Weinanbaugebiet die Nahe von Mosel und von A, die wir jetzt als letztes besprochen hatten. Denn es gibt hier mehrere Weinzentren im Gebiet. Das ist quasi mehr ein Dreieck, ein Gebiet, das nicht nur an der Nahe selbst entlang sich schlängelt. Wir haben die Weinzentren an der Alsenz, dem Ellerbach, dem Gräfenbach und dem Guldenbach, also mehrere kleine Flüsse, die hier herangezogen werden. Und ja, nördlich an der Mündung finden wir die Stadt Bingen, die ist vielleicht etwas bekannter, dem einen oder anderen ein Begriff. Ganz südlich ist Meisenheim. Zwischendrin finden wir Bad Kreuznach, die wohl größte Stadt im Weinanbaugebiet nahe. Das Ganze zwischen Monzingen, Alsenz und Bingen bildet sozusagen ein Dreieck. Wenn man auf die Karte guckt und Monzingen, Alsenz und Bingen verbindet, erhält man ein Dreieck, in dem sich ja das wesentliche Weinanbaugebiet nahe befindet. Es ist relativ zerfleddert, da nur wenige Hänge Südlage haben. Und das ist hier wirklich auch nötig, wie überall in Deutschland, aber umso weiter wir den Rhein Richtung Norden wandern, umso mehr Südlage brauchen wir. Auch hier haben wir relativ schwierig zu bewirtschaftende Weinlagen und ja, auch deswegen wie an der Mosel ein Abbau an Wein betrieben. Das Terroir an sich ist aber total interessant, da wir hier eine größere Fläche uns anschauen, die nicht an den Südhängen Richtung Fluss sind, haben wir zum Beispiel in Monzingen den Halenberg, das ist Schiefer. Dann haben wir das Frühlingsplätzchen als Lage, das ist ein bisschen nasser und hat mehr rote und weichere Böden, was sich auf den Wein auswirkt. Und wir haben ein relativ weites und offenes Tal im Südosten des Gebiets, also nicht so eng wie zum Beispiel ein Moseltal, sondern relativ weit. Das ist auch eins der Gebiete in Monzingen, das schon 1901 klassifiziert wurde. Die Hermannshöhle als Lage hat dafür, übrigens Hermannshöhle, wenn ihr da Weine findet, eine der besten Lagen der Nahe. Hier findet ihr dunklen Schiefer, Kalk und Vulkangestein. Das ist hier eine erste Lage, die hat relativ steile Hügel. Das ist also nicht mehr so weit, aber ist schon viel Steilhang auch. Rotfels südlich von Bad Kreuznach ist eine Top-Lage. Bei Bad Münster, dann finden wir auch die Treiser Bastei. Und hier ist der Winzer Doktor oder das Weingut Dr. Crucius am Start, das man sich auch merken sollte. Wichtig nochmal zu erwähnen ist das Staatsweingut und die Großkellereien in Bad Kreuznach. Die haben wirklich, bis noch vor gar nicht allzu langer Zeit wirklich den Weinanbau an der Nahe dominiert. Das alles war wirklich in Hand des Staates oder von sehr großen Kellereien in Bad Kreuznach, die wirklich schöne, mineralische, sehr feingliedrige, tolle, würzige Weine hergestellt haben. Seit den 1920ern auch. Wie gesagt, das hat sich jetzt ein wenig geändert. Welche Weine baut man denn überhaupt an der Nahe? Wir haben eben erfahren, an der A ist es vor allem Spätburgunder, 85% Rotwein insgesamt. An der Nahe sieht das Ganze schon anders aus. Hier ist es knapp mehrheitlich Weißwein. Von denen werden auch noch einige relativ süß ausgebaut. Also die Trockenheitswelle ist hier, noch nicht angekommen. An der Mosel ist es ja auch noch sehr beliebt, Spätlesen und Beeren auslesen und so weiter zu machen. Und an der Nahe ist es nicht anders. Wir haben hier noch relativ viel Süßweine, beziehungsweise nicht trocken ausgebaute Weine. Bisschen mehr, als die Hälfte ist hier Weißwein. Aber auch schon mehr trockene Weine werden in sehr guten Lagen hergestellt. Ja, König Riesling herrscht hier natürlich vor. Wir finden aber auch Müller-Thurgau. Wir finden Silvaner, allerdings viel weniger. Also ich würde sagen, Riesling, Müller-Thurgau dominieren hier definitiv. Dornfelder als Rotwein ist hier auch ganz stark vertreten. Und genau, das sind so diese Hauptrebsorten, die wir hier wirklich an der Nahe finden. Das Weinanbaugebiet Nahe ist zwar schon länger unabhängig, aber erst seit 1971 als eigenständiges Weinanbaugebiet in Rheinland-Pfalz geführt. Und ja, zu den Böden habe ich ja schon ein paar Worte verloren. Was wir auch noch finden an Rotwein ist Spätburgunder, allerdings nur halb so viel wie Dornfelder. Obwohl ich mir das kaum vorstellen kann, vielleicht sind die Zahlen, die ich habe, auch schon etwas älter. Da glaube ich nicht, dass Dornfelder noch so stark dominiert. Ich glaube, dass der Spätburgunder da schon aufgeholt hat, zumal ich auch schon einige gute Spätburgunder von der Nahe getrunken habe. Und die kommen mittlerweile immer mehr von ja, jungen Kellermeistern. Viele Weingüter nehmen sich jungen Nachwuchs in den Keller, die sich austoben und ausprobieren wollen, was dem Weinbau an der Nahe wirklich sehr zugute kommt. Wir haben zwar einen Schwund an Betrieben, aber es kommen viele junge Leute nach. Der Weinboom in Deutschland wird, denke ich mal, sein Übriges tun, dass auch an der Nahe wieder mehr Wein angebaut wird. Wirklich sehr bekannte Weingüter, die man auf dem Schirm haben sollte, ist in Monzingen Emrich Schönleber und Schäfer Fröhlich, wirklich zwei hervorragende Winzer. Wie gesagt, durch diese großen Großkellereien und Staatsweingüter in Bad Kreuznach herrschte viel Durcheinander an der Nahe. Aber dann haben wir noch das Weingut Helmut Dönhoff in Oberhausen, dass die Steillagen, die es dort vorzufinden gibt in Oberhausen, wirklich meistert. Das ist nicht so einfach, aber bringt wirklich hervorragende Weine hervor. Und gibt, das hat auch einige der wertvollsten Lagen, nämlich die Hermannshöhle vom Staatsweingut, sich gesichert. Und auch über Roxheim den Höllenpfad. Sprich, wenn ihr lest, Hermannshöhle und Höllenpfad, zwei Toplagen und beide gehören auch zum Gut Helmut Dönhoff in Oberhausen. Sollte man sich merken, wirklich Hammerweingut. Flussabwärts weiter finden wir eine sehr lebendige Weinszene, viele junge Winzer. Da kann man mal gucken, wenn man wirklich geografisch vorgeht und flussabwärts schaut. Wenn man ein bisschen experimentierfreudiger ist, was Weintrinken angeht, sollte man da sich mal umschauen und mal probieren. In Langenlohnsheim finden wir Martin Tesch mit Einzellagenabfüllungen. Sprich, hier werden Weine von einzelnen Lagen produziert, was total für qualitativ sehr hochwertigen Weinbau spricht. Wir haben Armin Diehl und seine Tochter Caroline oder Caroline, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, mit dem Weingut Schloss Diehl Dorsheim. Dann Kruger Rumpf bei Bingen in Münster-Sarsheim. Das sind wirklich Top-Weingüter, die man sich merken sollte. Eins der wichtigsten meiner Meinung nach ist und bleibt aber Dönhoff mit den besten Lagen, unter anderem auch die Lage Brücke. Sprich, da sind jetzt schon drei Lagen, die ich genannt habe, die zu Dönhoff gehören. Und also wenn man nach Terroir und Lage geht, wenn man da so ein bisschen fetischistisch unterwegs ist, sollte man Dönhoff auf keinen Fall umgehen. Das sollte man sich geben. Ja, sehr elitär klingt das, wenn ich das so sage. Aber Wein, naja, hat ja den Ruf. Nichtsdestotrotz, an der Nahe tut sich viel, das sollte man bedenken, da sollte man auch die Augen offen halten. Generell, Leute, trinkt mehr Naheweine, trinkt mehr A-Weine, verfallt nicht den großen deutschen Weinanbaugebieten, sondern seid experimentierfreudig, das ist sowieso mein Rat an alle da draußen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Probiert so viel ihr könnt, trinkt so viel ihr könnt, nicht mehr als ihr sollt, aber umso mehr man probiert, umso mehr Spaß hat man, umso mehr findet man raus, man erfährt, was einem schmeckt, man erweitert sein Portfolio, Also alles in allem, mehr Wein trinken kann gar nicht schaden. Insofern, ich hoffe, ihr habt was gelernt, was mitgenommen. Und ja, hört nächste Woche wieder rein, wenn es wieder heißt Weinstein Podcast. Ich wünsche euch ein super Wochenende. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.